Jesus lever lief helse rictum. Jesus lebt, Leben, Heil, Reichtum. Das war norwegisch. Wir haben ein aus Holz geschnitztes Bild in unserer Wohnung hängen. Da steht das drauf, ein leeres Kreuz, ein leeres Grab. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Jesus ist Leben, Heil, Reichtum. Es ist ja der Sonntag des guten Hirten, Misericordias Domini, so wird er genannt. Und ich lese uns aus Johannes 10. Aber ich habe noch nicht gesagt, ich grüße euch ganz herzlich. Tut mir leid, mache ich jetzt. Naja, man wird älter und ich kann nichts dafür. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und er verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt über die Schafe her und zerstreut sie. Denn der Knecht arbeitet ja nur um Lohn und an den Schafen liegt ihm nichts. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemals werden sie umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Welch ein Herr ist das, der sagt, ich bin der gute Hirte. Zweimal steht das da, zweimal versichert Jesus das. Und das klingt anspruchsvoll. Welch ein Mensch könnte sich erlauben, das von sich zu sagen, ich bin der gute Hirte? Das wäre mehr als Anmaßung. Ich bin der gute Hirte. Was steckt doch in diesem kleinen Satz? Das heißt doch, ich bin für euch da. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich versorge euch. Ich umgebe euch. Ich gebe euch Geborgenheit. Ich stehe zu euch. Ich schenke euch Vergebung. Ich wache über euch. Ich lasse euch niemals allein. Mit mir seid ihr niemals allein. Es gibt sehr viel einsame Menschen in dieser Welt. Niemals allein. Ich komme noch drauf. Und zwar sagt er das denen zu, die ihm folgen, die unter seiner Herrschaft stehen. Hirte ist ein stehendes Bild in der Bibel für Gott. Israel nannte seinen Gott Hirte. Und Hirte ist im Neuen Testament ein Bild für Jesus, für den Messias, für den Gesandten Gottes. Genau wie Herde ein Bild für die Gemeinde Jesu ist. Ich könnte ja sagen, ihr lieben Schafe heute. Aber nicht meine Schafe, sondern Schafe Jesu Christi. Ich hoffe das. Hirte und Herde, eine schöne Idylle in einer verträumten Landschaft weit weg von der rauen Wirklichkeit. keineswegs. Hirten hatten damals ein ganz hartes Leben. Unter Lebensgefahr mussten sie ihre Tiere schützen vor Räubern, vor reißenden Tieren. David konnte davon ein Lied singen. Er hat mit wilden Tieren gekämpft, mit Bären sogar. Und deshalb steht da in Psalm 23, dein Stecken und Stab. Das ist gemeint. Das steckt hinter diesem Bild noch viel mehr. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, guter Hirte. Das steht im krassen Gegensatz zu den schlechten Hirten, die sich als Hirten aufspielen, als Wohltäter und doch nur ihre eigenen Interessen verfolgen, ihren Vorteil suchen und Menschen ins Unglück stürzen. Das konnten damals Großkönige sein, Pharaonen und in unserer Neuzeit vielleicht Hitler und Stalin und andere. Aber hier sind vor allem die geistlichen Führer gemeint. Ich darf wirklich sagen, die Pfarrer und Pastoren der damaligen und der heutigen Zeit. Wir haben gerade aus Hesekiel 34 gehört, ich will an die Hirten, ich will mich meiner Herde selbst annehmen, sagt Gott. Vor ihnen haben die Menschen oft gezittert. Sie haben die Hoffnungen und Erwartungen der Menschen total enttäuscht. Sie geistlich gar nicht versorgt, ich meine jetzt die Pastoren. Voller Sehnsucht lebten und leben die Menschen immer wieder in einer Hirtenerwartung. Ich möchte nicht auf die Geschichte zurückgreifen, aber ich denke an die Weimarer Zeit, als die Leute nach dem starken Mann gerufen haben. Und was kam da? Und so ist es immer wieder gewesen in der Geschichte. Voller Sehnsucht leben die Menschen und in einer Hirtenerwartung. Und sie schauen nach jemandem aus, der sie nicht enttäuscht, vor dem man nicht zittern muss, der ihnen Weide und Geborgenheit gibt. Und Jesus spricht in diese enttäuschte Sehnsucht der Menschen hinein und sagt, ich bin's. Ich bin der, den ihr sucht. Ich bin der, den ihr braucht. Du brauchst. Dieser Text veranlasst uns darüber nachzudenken, was wir in Jesus Christus wirklich haben. Und ich möchte das in einigen Schritten tun. Der gute Hirte gibt Leben im Überfluss. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und dies im Überfluss haben sollen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus in diese Welt überhaupt gekommen ist, uns mit Leben und im Überfluss zu beschenken, unseren Mangel zu beseitigen. Jesus raubt nicht, er nimmt uns nichts weg. Ich habe das immer wieder erlebt bei Menschen, wenn sie Christen werden wollen. Was muss ich alles lassen? Ach du liebe Zeit. Geben, schenken, das ist sein ganzes Wesen. Und er gibt nicht sparsam, nicht kümmerlich, die Fülle im Überfluss. Gibt ja ein Lied, wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Und Johannes kann sagen, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Aber was heißt das, Leben im Überfluss? Das kann doch wohl nicht heißen oder bedeuten, dass Jesus sagen will, ich gebe euch immer Geld im Überfluss, ich gebe euch Häuser im Überfluss, schöne Frauen und Männer im Überfluss, ich will es einfach mal so sagen, und Gesundheit im Überfluss, irdischen Reichtum im Überfluss. Das, was viele Menschen, glaube ich, mit Leben verwechseln. Man hätte gern so einen, der uns immer alles dann so gibt, wie wir wünschen. Das kann Jesus auch. Er ist auch Herr darüber und er gibt es ja auch. Er macht auch irdisch reich. Aber Leben im Überfluss heißt doch zuerst, dass Jesus sich selbst gibt. Er ist das Leben im Überfluss. Und das heißt auch, dass gerade Jesus auch in irdischem Mangel uns Frieden im Überfluss schenkt, Liebe im Überfluss, Hoffnung im Überfluss, Leben im Überfluss, Vergebung im Überfluss und das in den Krisen unseres Lebens und in der Todesstunde unseres Lebens. Er schenkt uns neues Leben, ein anderes Leben, eine neue Qualität des Lebens, einen neuen Sinn, ein neues Ziel, ein ewiges Leben, sagt er. Ich gebe Ihnen das ewige Leben, ein Leben, das der Tod nicht auslöschen kann. Ja. Helga, ne? Ja, genau. Also ich werde alt, ja. Okay. Aber wir sind ja so auf der letzten Zielgerade, ne? Und das heißt, die Frage ist ja, wissen wir, wohin wir gehen, ne? Ewiges Leben. Das kann nur er sagen, weil er die Quelle alles Lebens ist. Sind wir schon mal einem Menschen begegnet, der uns gesagt hat, ich habe es bitter bereut, dass ich Jesus mein Leben anvertraut habe? Ich noch nie. Ich habe immer nur erlebt, dass Menschen gesagt haben, ich möchte auch so glauben wie Sie, und obwohl mein Glaube ja auch oft sehr brüchig ist. Ich möchte das auch haben. Könnte ich doch noch einmal anfangen von vorne? Ich habe so viel versäumt in meinem Leben. Da denke ich an den reichen jungen Mann, der zu Jesus kam. Ein toller Kerl. Also ich finde den einfach super. Hatte alles, was das Herz begehrt. Konnte sich alles leisten und dazu noch tief religiös. Ich finde ihn einfach wunderbar. Dann kommt er zu Jesus und fragt nach dem Leben und geht dann traurig weg. Warum? Er hatte doch alles. Warum geht er traurig weg? Weil er erkannt hat, dass in Jesus wirklich die Fülle des Lebens ist, aber er hat das ausgeschlagen. Und ich denke an jenen Finanzminister aus Äthiopien, der nach Jerusalem kam, um Gott zu finden. Und er fand ihn nicht. Und er ist auf dem Rückweg begegnet ihm Philippus, erzählt ihm von Jesus Christus. Und er nimmt Jesus an. Und dann heißt es, er zog fröhlich seine Straße, weil er so viel Geld hatte. Er war Schatzmeister der Königin. Nein, er zog fröhlich seine Straße, weil er genau wusste, jetzt habe ich das Leben gefunden, das Leben in Fülle. Seid ihr noch da? Ja? Okay. Ich bin noch nie einem wahrhaft frohen Menschen begegnet, der bewusst ohne Jesus leben wollte. Irgendwann bleibt immer eine tiefe innere Leere. Der englische Satiriker Muggeridge, der im Alter noch zu Jesus gefunden hat, er sagt einmal, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, den Geld, irdische Erfolge oder sinnlose Genüsse glücklich gemacht hätten. Dennoch jagen wir alle in der einen oder anderen Form diesen Zielen nach. Die Finsternis bricht über dem idiotischen Geschrei von den erzielten Fortschritten, von der mündig gewordenen Menschheit, der Aussicht auf eine technologische Glückseligkeit über uns herein und wir werden in den Abgrund stürzen. Und das ist ja die Tragik des Menschen, dass er seine wirkliche Freude und Glückseligkeit oft in irdischen Dingen sucht. Vielleicht wir alle so ein bisschen. Und kein Wunder, wenn man dann immer wieder tief enttäuscht wird. Das Zweite, Der gute Hirte setzt sein Leben für uns ein. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das besondere Merkmal Jesu, das Markenzeichen. Und das heißt doch nicht nur, dass er für uns gestorben ist am Kreuz und wirklich Furchtbares ausgehalten hat. Hier geht es um den ganzen Einsatz des Lebens von Jesus. Das ist gemeint. Es heißt hier wörtlich, der gute Hirte setzt seine Psyche für uns ein. Das heißt, das ganze Wirken, Kämpfen Jesu für uns, seine totale Hingabe für uns, alles für uns, für dich, bis in den Tod hinein. Das ist Jesus. Er starb meinen Tod, deinen Tod. Er nahm meine Sünde auf sich. Er nahm deine Sünde auf sich. Er ging in meine Nacht der Sünde hinein, in deine Nacht der Sünde hinein. Und er machte sie hell. Keiner ist wie er. Er gibt sein Leben, er gibt seine ganze Existenz auf für dich. Alle anderen Hirten, darf ich hier sagen, Pastoren, denken noch immer wieder an ihre Verwirklichung, an sich selbst, wenn es darauf ankommt. Retten Sie sich selbst, nicht Jesus. Für die Schafe, das ist sein Motto, seine Lebensweise, für uns, für dich. All sein Ringen, Beten, Kämpfen, Leiden, Sterben, all sein Wirken, Heilen für dich, für uns. Das ist Jesus. Vergessen wir das nie. Das Dritte. Der gute Hirte beschützt uns vor den Angriffen des Bösen. Ach ja, der Böse. Satan nennt ihn die Bibel. Viel zu wenig rechnen wir mit seiner Anwesenheit. Darf ich sagen, selbst im Gottesdienst. In den Familien, in den Ehen, viel zu wenig rechnen wir damit, mit seiner Anwesenheit. Wolf nennt ihn Jesus. Er ist immer da. Er ist um das Kreuz Jesu herumgeschlichen und wollte alles zunichte machen. Wolf nennt ihn Jesus. Er ist immer da, wenn der gute Hirte seine Herde weiden, führen und zusammenhalten will. Wie ein unschuldiges Lamm mischt er sich manchmal dann ein und dann stürzt er sich auf die Herde und bringt durcheinander, zerstreut, zerreißt, zerstören, durcheinander bringen, auseinander treiben, das ist seine Arbeit. Und so zerstört er Glaube, es zerstört Vertrauen, Gemeinschaft, Liebe, er zerreißt Ehen, Familien, Gemeinden und vielleicht sogar uns selbst. Die Frage, warum gibt es so viele innerlich zerrissene Menschen? Warum gibt es so viel zerrissene Ehen und Familien? Warum? Keiner lache zu schnell darüber, wenn wir die Existenz Satans wirklich sehr ernst nehmen. Wir verkündigen Jesus. Aber wer darüber lacht und sich lustig macht, ist eine leichte Beute meistens für ihn. Und keiner erwarte ihn aus einer bestimmten Richtung. Er kommt aus allen Himmelsrichtungen und unter bester Tarnung und kommt meistens aus einer Ecke, aus der wir ihn überhaupt nicht erwartet haben. Nur Jesus, der gute Hirte, kennt seine Strategie, seine Taktiken. Und er allein kann uns davor wirklich schützen. Luther hat ja schon gesagt, groß Macht und viel List. Nun kann man sagen, ja, Luther, der glaubte noch an den Teufel und so weiter und so fort. Ja, wir sind ja so aufgeklärt, klärte Leute, ja, dass wir glauben, ihn gibt es nicht. Theologen meinen das auf jeden Fall. Nur Jesus kann uns wirklich vollmächtig zurufen, fürchtet euch nicht, er ist besiegt. Mein Vater ist immer größer als alles. Jesus ist immer stärker als der Wolf. Und wer bei ihm ist und in Jesus ist, der braucht ihn wirklich nicht zu fürchten. Nur das eine sollten wir fürchten, nicht bei Jesus zu sein und nicht bei seiner Herde zu sein. Das sollten wir wirklich fürchten. Ein viertes: Der gute Hirte kennt seine Leute. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Zwischen Jesus und seinen Leuten gibt es nichts Fremdes. Da gibt es eine Vertrautheit. Kennen meint so viel wie innige Gemeinschaft haben. Sie sind mit ihm verbunden, haben enge Gemeinschaft. Jesus weiß ganz genau, wer ihm gehört, wer sein Eigentum ist und wer nicht. Es gibt ein Lied, es kennt der Herr die Seinen. Kennt ihr das? Ja. Jo, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es habt hier in dem Liederbuch. Keiner kann ihm etwas vormachen und muss es ja auch nicht. Entweder durch frommes Getue oder schöne Mienen. Jesus kennt uns wie keiner. Nicht, ob andere uns für aufrichtige Christen halten, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, was wir vor und für Jesus wirklich sind. Jesus kennt auch unser Leben ganz genau. Unsere Lebensweise, unsere sündige Verfassung. Ich kenne die meinen. Das heißt auch, ich weiß um eure Schwächen. Ich weiß, wo ihr leidet. Ich weiß, wo ihr euch freut, wo ihr Schmerzen habt, verwundet seid, Probleme habt, ängstlich seid. Was ihr denkt, ich weiß das. Jesus kennt uns wie kein anderer. Manchmal könnte er an uns irre werden, weil er uns so gut kennt, aber er wird eben nicht irre an uns. Er steht zu uns auch wie kein anderer. Vertrauen wir uns ihm wirklich ganz an. Wir sind ihm wichtig. Ein fünftes: Der gute Hirte sucht ständig Kontakt zu seinen Leuten. So wie ein Hirte ständig Kontakt zu seiner Herde sucht, so sucht Jesus immer unsere Nähe. Er will es mit uns zu tun haben. Er spricht zu uns. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Die Stimme Jesu meldet sich immer wieder zu Wort, immer neu zu Wort, zum Beispiel in der Predigt. Oder wenn wir die Bibel lesen oder in andere Weise, er kann sogar im Traum zu uns sprechen, er kann in der Stille im Gewissen zu uns reden. Und seine Stimme will nicht nur an unser Ohr dringen, sondern tief in unser Herz hinein. Jünger Jesu hören ja nicht nur mit den Ohren, sondern sie hören mit dem Herzen. Auch jetzt will Jesus Kontakt mit uns suchen, mit dir. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Jesus Christus ist. Er weiß es schon. Vielleicht ist er so ein lockerer Kontakt oder ganz abgebrochen, ich weiß es nicht. Er sucht Kontakt. Er will zu mir reden, zu dir reden. Und sein Wort soll tief in uns eindringen, damit wir dann ihm auch gehorchen und ihm folgen. Darauf sind wir wirklich angewiesen, dass Jesus immer wieder zu uns redet, uns zurechtzubringen, auf den richtigen Weg zu bringen, uns zu stärken, zu trösten, damit wir wissen, er ist wirklich da in unserer Nähe. Darum sollen wir immer wieder sein Wort hören, die Bibel lesen. Kontakt mit Jesus ist ganz wichtig. Es ist lebenswichtig. Ein sechstes: Der gute Hirte hat ein Herz für die anderen. Das wäre ein Thema für sich. Ich habe noch andere Schafe, auch sie muss ich herführen. Dieser Satz bewegt mich ganz besonders. Ich habe einmal in Kassel evangelisiert. Das war eine Zeltevangelisation und ich wohnte bei einer alten Frau. Die war so um 80 rum. Das war eine tolle Frau. Die hat mich einmal gut versorgt und zweitens hat sie gesagt, ach, wissen Sie, ich kann nicht mehr so ganz mit der Musik von heute und was da alles so ganz anders geworden ist. Naja, das stört mich so ein bisschen, aber das macht gar nichts, sagt sie. Also ich fand die toll, die Frau. Hauptsache, Menschen finden zu Jesus, sagt sie. Und jetzt gehen wir auf unsere Knie, sagt sie. Und dann musste ich aber runter. Auf meine Knie. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und das war wirklich ganz erfrischend. Die anderen Schafe, die da draußen sind, die interessieren mich, hat sie gesagt. Jesus begnügt sich nicht mit denen, die schon immer dabei sind und zur Gemeinde gehören. Die anderen, die noch fern sind, die noch nicht wirklich Frieden haben, verloren sind, die sind Jesus wichtig. Die interessieren ihn. Hier schlägt das Herz Jesu. Retten, was verloren ist. Dazu ist Jesus gekommen. Die noch draußen sind, will ich herführen. Herführen zum Vater, zu Jesus, und zur Gemeinde. Auch für sie ist doch Jesus gestorben und auferstanden. Auch sie sollen das ewige Leben haben. Sie sollen Frieden, Freude, Leben und Hoffnung aus Gott erhalten. Die Fülle des Lebens im Überfluss. Die anderen Schafe, Frage, sind sie auch uns wichtig? Oder begnügen wir uns damit, dass wir dabei sind? Das wäre schlimm. Sind sie uns wichtig, die da draußen sind? Sie suchen und herzuführen, das ist die Aufgabe Jesu Christi und das ist Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Damit auch sie satt werden, Weide finden. Jesus will auch die anderen in seinem Stall haben. Er will alle. Das ist der Herzschlag Jesu, auch unser Herzschlag. Der gute Hirte hält uns fest an seiner Hand. Ich habe noch nie so viele Schritte gebraucht, aber das ist mir so wichtig hier. Das sagt Jesus, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wie ein Siegesruf stehen diese Worte da. Niemand. Niemand. Wer das auch immer versuchen wollte. Keiner ist stärker als Jesus. Weder Menschen, noch Satan, noch der Tod. Darum kann Paulus sagen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Niemand und nichts kann uns aus der Hand Jesu entreißen, kann die Hand Jesu aufbrechen. Er zerbricht die Welt. Als dass Jesus seine Leute loslässt. Er hält uns fest. Immer. Da können wir gewiss sein. Nur wir selbst können aus seiner Hand uns entfernen. Durch Ungehorsam. Das können wir machen. Aber niemand sonst. Keine andere Macht. Das hat der gute Hirte versprochen. Und da kann der Wolf noch so tanzen. Er kann tanzen. Er ist besiegt. Wir können dann wirklich getrost singen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen. Woher nehmen wir eigentlich diese Gewissheit? Ganz einfach aus der Tatsache, dass Jesus sagt, mein Vater ist größer als alles. Wollen wir das nicht auch weiter sagen an andere? Und ein letztes. Mit dem guten Hirten sind wir nie mehr allein. Nie mehr. Er lässt uns nie im Stich. Einmal wird es sein, dass wir alle Menschen loslassen müssen. Unsere Freunde, Bekannte, Verwandte, Vater, Mutter, Kinder, alle loslassen. Alle. Nie mehr allein. Nie in den Krisen allein. Niemals ohne Gott. Ich und der Vater sind eins. Und als Letzte, der gute Hirte bringt uns nach Hause. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Das ist eine Zusage. Er bringt uns heim. Am 9. April 1945 hat man Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg umgebracht. Seine letzten Worte, welche waren sie? Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und seine Hasser haben gesagt, nie haben wir einen so sterben sehen. Und er konnte im Gefängnis in seiner Einsamkeit und doch nicht einsam sagen, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und nun wollen wir eins tun. Wer den Psalm mitsprechen kann, wer ihn auswendig kann, wir wollen gemeinsam den Psalm 23 miteinander sprechen. Als Gebet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.